Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
Wie, mein lieber Anchorman, heißt nochmal die... Es ist eine Legende, glaube ich. Der ehemalige Stadionsprecher, das ist es vielleicht noch, vom EHC München und der auch bei den 60ern der Stadionsprecher war.
Stefan Schneider.
Ja, sind uns da sicher? Ja, möglich. Nee, oder Stefan? Okay, sagen wir einfach mal, es wäre so. Ich war heute nach längerer Zeit mal wieder, weil ich meinen alten Körper dann doch wieder ein kleines bisschen trimmen muss, war ich beim Schwimmen im Olympiabad.
Und dann wurdest du von Stefan Schneider angekündigt und, genau. Quasi kommentiert über deine Strecke.
Ja, das ist richtig.
Meines Wissens macht er nur noch Eishockey. Bei den 60ern, das macht er.
Ja. Nicht mehr, soweit ich weiß. Genau, und ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt die 60, das Eishockey noch macht. Ich war schon länger nicht mehr dort, leider. Nein, aber ich meine, dass als ich mich gerade zu Wasser gelassen habe, und man muss es wirklich so sagen, ich bin mir vorgekommen wie ein altes Schiff, das wieder...
Du wurdest gekrant. Nennt man das genau. Im Fachausdruck.
Und irgendjemand hat dann auch eine Sektflasche nach mir geschmissen, aber konnte zum Glück ausweichen. Aber ich meine, dass da Stefan Schneider tatsächlich auf einer Bank gesessen ist und es hat ein bisschen so ausgeschaut, weil er war fantastisch frisiert. Ich glaube sogar geföhnt. Es hat ein bisschen so ausgeschaut, als ob er noch unschlüssig wäre, ob er sich jetzt wirklich auch zu Wasser lassen sollte. Aber ich finde es schön, wenn man einen Tag mit so einer Promi-Begegnung eröffnet.
Geht ihm sicherlich genauso. Er wird wahrscheinlich ganz perplex gewesen sein, als er dich gesehen hat und wird sich gedacht haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da soll. Und vor allem, wenn ich den rüber da so seine Bahnen ziehen sehe, wie ein Motorboot geradezu, dann sehe ich mich sehr undeutlich im Wasser, wird er sich wahrscheinlich gedacht haben. Und entsprechend wirst du seinen Tag mit Sicherheit genauso gestaltet haben wie er deinen. Die Frage ist allerdings, war er es wirklich oder war es möglicherweise ein Bademeister, der über eine ähnliche Bräunung und Frisur verfügt?
Ja, also die Bräunung, man weiß es wirklich nicht. So, zwei Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Gestern Abend bin ich schon kurz vorm Zusammenbrechen, weil Australian Open, es geht immer früh los, ich bin alt, muss früh aufstehen, ist ganz schwierig für mich, irgendwas nach 19 Uhr zu veranstalten. Aber ich zeppe so ein bisschen durch, und dann bleibe ich hängen bei Sky Doku, heißt der Kanal, glaube ich. Und da steht nur, ich weiß noch nicht, was ist. Also zuerst die Einblendung, König Otto. Und ich denke mir, ja, bin eh gerade in meiner historischen Phase. Warum nicht irgendwas? Das wird wahrscheinlich irgendein Welfe oder ein Staufe gewesen sein. Aber natürlich, es geht um Otto Rehhagel. Es geht um den Run der Griechen 2004 im Estadio, ist es Delalus oder Delus?
Dalus.
Dalus, genau. Die dritte Möglichkeit ist richtig. Und ich habe mir dann gedacht, und jetzt brauche ich deine Einschätzung, aber wo muss man in Sachen deutschsprachige Trainer Otto Rehhagel ranken? Also Nummer eins ist Ernst Happel. Dann kommt mal lange nichts, aber wo kommt dann Otto Rehhagel? Weil ich glaube wirklich, dass Otto Rehhagels Lebenswerk massiv unterschätzt wird.
Ernst Happel kommt an eins.
Ja, sage ich einfach mal so.
da würden mir zwei andere mit. Also offensichtlich ist es gut, ein H im Nachnamen zu haben, weil Hitzfeld und Heinkes würden mir da auf alle Fälle auch einfallen, die da reinkämen. Wo ist Otto Rehhagel einzusortieren?
Du musst auch Klopp dazu nehmen, sorry. Klopp hat die Champions League gewonnen, hat mit Dortmund zweimal die Meisterschaft gewonnen. Also ich würde da Klopp schon auch mit reinnehmen mittlerweile.
Absolut, da bin ich dann nur, da sind wir noch nicht so weit, über ein Lebenswerk zu sprechen.
Ja,
auch irgendwie so. Da würde ich jetzt tatsächlich deswegen nur, dann sind wir vielleicht auch beim nächsten Haar mit Herberger. Man merkt irgendwie, die Haas haben Deutschland geprägt, ne, so ein bisschen, landen. Aber wo ist Otto Rehhagel? Ich glaube, er hat sich mit seiner Zeit beim FC Bayern, auch wenn die nur kurz war, massiven Schaden schon zugefügt, weil man darüber ganz viel andere Dinge vergessen hat, nämlich zum Beispiel diese wirklich prägende und ja durchweg erfolgreiche Phase bei Werder Bremen, die ihn, die Bremen, die auch den deutschen Fußball da schon, ja, schon geprägt hat, würde ich auf alle Fälle sagen. Und dann, klar, kommt natürlich diese Phase mit Griechenland, die, wenn man jetzt genau ins Detail reinschauen würde, würde man sagen, ah, das war doch Anti-Fußball, ah, das kannst du nicht anschauen. Es ist völlig egal. Es war das Pragmatischste, was möglich war. Du kannst ja nicht sagen, okay, pass mal auf, wir spielen jetzt One-Touch und Tiki-Taka und entwickeln noch irgendwas anderes Tolles und spielen jeden Ball mit der Hacke, wenn du eben bei allem Respekt einen Haufen Rumpelfußballer hast.
Ja, ja.
Und entsprechend, wenn du so einen Pragmatismus hinkriegst und tatsächlich aus dieser Summe der Einzelteile, die für den normalen Aficionado, wie man auf Griechisch sagen würde, überhaupt nicht zusammenpassen, wenn du aus sowas eine Mannschaft formst, die von mir aus auch mit Spiel und Turnierglück oder so, aber das ist ja völlig egal, dann den ultimativen Preis holt. Ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften sind damals angetreten. War das ein 32?
Ein 16er.
Da war der Fußball ja noch in Ordnung, könnte man fast sagen. Da hätten also 15 andere, hätten sich alles Mögliche abgebissen, um das zu schaffen. Und die rumpeln sich dahin. Und die 15 anderen waren vielleicht sogar jede für sich theoretisch besser aufgestellt. Dann muss man schon sagen, ist das die größte Leistung natürlich, die in dem Zeitpunkt möglich war. Aber ich bin nicht in der Lage, Otto Rehhagel tatsächlich jetzt im Hinblick auf deutsche Trainer einzusortieren. Aber wahrscheinlich Top 5. Top 5 ist aber also unter den nicht mehr aktiven Top 5 könnte man schon sagen. Ohne dass man jetzt natürlich andere vergisst, ja.
Naja, muss man die Weltmeistertrainer dazu nehmen? Muss man Beckenbauer, muss man Löw dazu nehmen? Ich weiß es nicht. Beckenbauer ja auch UEFA-Cup-Sieger immerhin mit den Bayern, aber es sind halt am Ende des Tages schon die Bayern. Ich weiß nicht, ist Beckenbauer damals in dieser Saison auch Meister geworden mit den Bayern? Ich glaube nicht.
Er war ja auch nur Teamchef in gewisser Weise. Irgendwie ist Beckenbauer, er ist halt eine Lichtgestalt. Ja? Ob Beckenbauer jetzt zu den klassischen Trainern gehört, die vielleicht Spielern erklärt haben, wie sie verschieben sollen und dass sie irgendwie hier Überzahl schaffen sollen und sowas, das kommt gerade durch dieses berühmteste aller Motti, die das ja ganz klar von ihm stammt, geht raus und spielt Fußball, wird das ja schon in gewisser Weise konterkariert. Er war wahrscheinlich der den Spielern halt die Sicherheit gegeben hat und letztendlich gesagt hat, du weißt was, wenn der sich gegen dich stellt, spüßt ihn aus. Oder dann passt halt rüber auf den Klinsmann oder was weiß ich. Das wirkt dann schon eher so in die motivatorische und eben ja Teamchef-Richtung. Also ob man Franz Beckenbauer da einsortieren kann, darf, muss, wegen der Erfolge wahrscheinlich ja.
Ja, ich glaube von einer abkippenden 7 oder 8 oder 6 hätte sich vorher mit der Nachspeisengabel ins Auge gestochen, bevor er sowas gesagt hätte. Man darf bei Otto Rehhagel auch nicht vergessen, Kaiserslautern.
Ja, oh ja, bestimmt. Ja.
Erste Spiel gewonnen gegen die Bayern und danach they never looked back. Und das ist eigentlich, also natürlich diese Bremer Mannschaften waren grandios. Ist er überhaupt ein ganzes Jahr in Bayern Coach gewesen? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube auch fast nicht. Das war so ein richtig von Anfang an völlig schwachsinniger Move von allen Seiten. Genau. Otto Rehhagel hat da mit Sicherheit sich jetzt nicht arm gemacht. Ja, in der Zeit hat er nochmal schön die Taschen voll und so. Aber es hat eigentlich von A bis Z nie gepasst. Ja.
Naja, und da hat er nicht, was war auf seinem Türschild? Was Rembrandt? er hat irgendwas auf seinem Türschild. Und natürlich, wenn man ihn so sprechen hört, dann, und ein großer Kulturfreund, ist manchmal ein bisschen anstrengend, auch in dieser Dokumentation. Und eines noch, ich weiß nicht, wann die gedreht wurde, aber wenn das die Original-Haarfarbe von Otto Rehhagel ist, zum Zeitpunkt, wo diese Doku gedreht wurde, und sie ist sehr, sehr gut, die Doku, gleich noch ein Wort mehr dazu, dann hat Gerhard Schröder auch nie seine Haare gefärbt, wenn du verstehst, was ich meine. Nun gut, das ist das eine. Das andere, was mir bei dieser Doku dann aufgefallen ist, also du bist im Estadio da Luz, bist du quasi Hausherr, weil du ja hingefahren bist mit dem Sportradio 360 Mobil, aber wenn ich jetzt so gesehen habe, wer da alle gekickt hat, Oida, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Also bei den Griechen hätte ich noch Charisteas natürlich zusammenbekommen, weil der die ganzen Tore geschossen hat. Dann wäre es schon extrem dünn geworden. Ich wäre noch am besten aufgestellt gewesen bei den Tschechen mit Jan Koller, mit Tomas Rosicki, den ich verehrt habe als Fußballspieler, mit Pavel Nedved, dessen Tochter, wie ich jetzt gelernt habe übrigens, die Freundin von Sebastian Korda ist. Und wer war der Dritte, den ich kannte? Koller, Rosicki, Nedved. Ja, schon vergesse ich sie wieder. Peter Cech im Tor, den ich zuerst nicht erkannt habe. Ja. Und bei den Portugiesen natürlich Luis Figo, dann Rui Costa. Ansonsten bei den Spaniern, Morientes hat er, glaube ich, gespielt, aber weiß ich auch noch, weil er ein Tor geschossen hat. Also ganz, 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 ganz schlechtes Gedächtnis meinerseits. Von der deutschen Mannschaft 2004 erinnere ich mich nur, war nicht Ribbeck, war doch Teamchef 2004, oder?
Ja, oh, du hast die Doku geguckt.
Nein, Ribbeck, oder war Ribbeck 2000. 2004 war schon Völler, oder ist Völler? Völler war 2004, genau. Und danach ist Klinsmann gekommen. So rum ist richtig. Okay, also das war das eine. Und dann, Markus, ich hatte gestern sowas wie Doku-Abend und habe mir Teil 3 und 4, es gibt auf Netflix eine vierteilige, eine Stunde sind die einzelnen Teile, eine vierteilige Dokumentation über Bernie Madoff. Sagt dir Bernie Madoff was?
Natürlich nicht. Natürlich bei Madoff denke ich immer nur an That's what dreams are made of. Aber das ist dann wahrscheinlich was anderes. Bernie Madoff.
Ja, Bernie Madoff war ein Börsenmakler und hat dann ein Schneeballsystem entwickelt oder Ponzi-Scheme, wie man im Amerikanischen sagt. Und eine Errungenschaft dieser vierteiligen Serie ist ganz einfach, dass ich jetzt weiß, was ein Ponzi-Scheme ist. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist einfach so, man betrügt Leute. So, das ist der.
man gibt aber jedem den Glauben, dass er an diesem Kuchen teilhaben kann und dass er ein ganz wichtiger Teil dieses Systems ist und dass es nur mit ihm geht. Und manche freuen sich ja auch, wenn sie ein bisschen hilf mir, wie sagt man nochmal, es ist ja aufgebaut auf Provisionen sozusagen. Ja. Wenn man dann also ein bisschen Provision kriegt und jeder hat den Antrieb, ich muss alle möglichen Leute mit reinziehen, weil du verkaufst ja im Grunde deine Verwandten, deine Freunde, weil du denen das ja auch andrehst, aber du bist natürlich, bis unser einer so etwas mitbekommt, sind die oberen Hierarchieplätze ja schon vergeben, sodass man nur noch denen zuarbeitet, selbst komplett auf der Strecke bleibt, während die da oben große Partys feiern und sowas. Auch zu empfehlen übrigens, in dieser Hinsicht, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, die Serie in der ARD Moneymaker.
Ja.
Da, sehr interessante Themen, da geht es eben um meistens junge Männer, die an viel Geld gekommen sind, recht früh. Und mindestens zwei dieser Moneymaker haben das eben auch über so Schneeballsysteme gemacht. Was das auch mit den Leuten macht, so ein Schneeballsystem, ist Wahnsinn. Oder auch die Doku, aber dann gehen wir wieder zurück zum normalen Programm mit Jens Hulber. Die Doku über, wie hieß sie? Hieß sie Miss Cybercoin oder Miss...
Ach so, über diese Bulgarin? Oder?
Über diese Bulgarin, genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Doku hieß.
Ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, worum es geht, ja.
Aber auch das höchst verstörend, wenn du diese Veranstaltungen anguckst. Und klar, das ist in gewisser Weise sektengleich. Alle bejubeln sich, yeah, wir haben die Superpower und wir können das alles verkaufen und das System funktioniert. Aber das so ein Schneeballsystem funktioniert eben tatsächlich nur für die obere, weiß ich nicht, wie viele Hierarchiestufen. Und die drunter sind dann die letztlich ihr letztes Geld da noch reinpulvern, aber den ganzen Laden am Laufen halten, ohne eben selbst irgendwas davon zu haben, außer dann am Ende den Bankrott wahrscheinlich.
Ja, und bei Bernie Madoff war es genau umgekehrt. Da waren die zuerst dabei waren, die waren in the know. Und das war so, dass Bernie Madoff hat sichere Returns versprochen, die es ja nicht gibt in der Finanzwelt. Ja, muss man ganz klar sagen. So. Und wer zuerst bei ihm investiert hat, hat er gesagt, pass auf, du kriegst ganz sicher pro Monat 1% war es, glaube ich. Da war noch ein anderer Typ dabei, dann von einer Konkurrenzfirma, möchte man sagen, ein Mathematiker, der das dann dargestellt hat, dieser Aufsicht, dieser SEC. In Deutschland ist ja die BaFin, glaube ich, die was Ähnliches macht, die bei Wirecard keine überragende Figur abgegeben hat, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf. Und die SEC hat bei Bernie Madoff auch keine wahnsinnig gute Figur abgegeben. Also dieser Typ hat sie gewarnt und gesagt, das ist mathematisch nicht möglich, was er macht. Na gut, so. Und Bernie Madoff hat so gemacht, er hat gesagt, pass auf, Markus, garantierte Returns, ich investiere dein Geld. Also klassische Vermögensanlage. Er hat dein Geld aber nie investiert, sondern hat Folgendes gemacht. Er hat einfach neue Leute gefunden, denen er wieder Geld abgeknöpft hat und hat dich dann von diesem Geld bezahlt. Und so ist es halt immer weitergegangen. Und der Wert von der Einlagen, die er gehabt hat, war am Höhepunkt, bevor das 2008 zusammengebrochen ist, bei sagenhaften 68 Milliarden Dollar. Und die Leute haben ihm 19 Milliarden Dollar Cash quasi in die Hand gedrückt. Und der war ein Guru im Grunde genommen an der Börse. Jeder hat gedacht, na, das wird schon passen, was der macht. Aber es hat nicht funktioniert. Und ich habe Bernie Madoff nur in folgendem Zusammenhang dann nicht kennengelernt, aber mir ist er dadurch bekannt geworden, weil einer der Mets-Owner, nämlich Fred Wilpon, der die Mets dann verkaufen musste, hatte ziemlich viel Asche bei Bernie Madoff und die Asche war dann weg. Und deshalb musste Fred Wilpon musste die Mets dann mehr oder minder unter Preis verkaufen. Worauf ich hinaus will, Markus, es waren dann 3-4 Leute, die die Tränen überströmt erzählt haben, dass sie durch Madoff gelinkt wurden und dass ihre ganzen Ersparnisse weg sind. Und ja, das finde ich bedauerlich, aber ist es nicht so, dass du setzt hier, du wettest und die Wette ist halt nicht aufgegangen. Und da fehlt mir dann schon ein kleines bisschen Empathie, weil die Leute, die da meinetwegen 200.000 Dollar ihm gegeben haben oder vielleicht sogar mehr, und das waren Leute wie du und ich, die wir keine 200.000 Dollar einfach mal so haben, aber bin ich ein schlechter Mensch, weil mir da die Empathie fehlt, genauso bei Leuten, die in Wirecard investiert haben. Ja, ist eine Sauerei, was bei Wirecard abgegangen ist, aber im Grunde genommen habt ihr eine Wette abgeschlossen und die Wette habt ihr verloren.
Ich glaube, bei Wirecard ist es schon so, dass man da so ein bisschen drauf vertraut, natürlich, dass es ein Regulativ gibt, das sich da so ein bisschen drum kümmert, dass man in die Bücher schaut und dass mal guckt, ob da alles sauber läuft und ob, wenn da jetzt eine Milliarde hier verbucht ist, ob es die auch tatsächlich gibt oder ob das nur ein Fantasiekonstrukt ist. Deswegen gibt es ja auch diese Regeln, um eben Aktien auszugeben, dass du deine Bücher offenlegen musst und Bilanzen und was weiß ich. Und ich glaube schon, also wenn man darauf vertraut und dann eben Aktien von Wirecard gekauft hat und dann am Ende das Ganze tatsächlich sich in nichts auflöst, dann habe ich da
Es ist eine Sauerei, ja. Aber
genau, habe ich da schon auch in gewisser Weise ein Mitgefühl, wenn man allerdings sich so einem Schneeballsystem anvertraut oder sich da rein investiert, da muss man sich natürlich schon immer mal ab und zu hinterfragen, ist das nicht eigentlich alles zu schön, um wahr zu sein? Ist das tatsächlich möglich, dass ich Geld anlege und mein Profit wird immer größer und wird immer das und die versprechen mir Sachen, wo ich mir selbst denke, das gibt es so gar nicht. Aber dann übernimmt die Gier im Kopf, die einem sagt, das gibt es zwar nicht, aber das darf man keinem weiter sagen und das funktioniert schon und bei dem hat es funktioniert und bei dem. Also das sind für mich schon so zwei unterschiedliche Dinge. Beim einen regiert vor allem die Gier, beim anderen schon auch so ein klein wenig das Vertrauen. Man hat das ja auf dem regulären Aktienmarkt eigentlich gekauft. Aber die Gier ist natürlich grundsätzlich etwas, was einem oftmals bei solchen Finanzgeschäften antreibt. Und leider eben ist die Gier ein ganz schlechter Berater, weil, wie man eben sieht, man neigt dazu, oftmals irgendwelche Warnzeichen, Alarmsignale zu übersehen, nicht zu sehen und dann ist das Geld möglicherweise weg. Und dann merkt man eben doch, dass man eine der Grundregeln nicht beachtet hat. Und die ist natürlich, je spekulativer und je verrückter vielleicht irgendwas klingt, desto mehr muss man wirklich darauf achten, dass man eben maximal das, was man so Spielgeld nennt, vielleicht reinpackt, nämlich wo es egal ist, ob es da ist oder weg ist. Und das mag für den einen vielleicht ein zweistelliger Betrag sein. Andere haben vielleicht 6-stellige Beträge, wo sie sagen, das ist mir egal. Aber da darf man am Ende dann nicht jammern bei solchen hochspekulativen Geschichten. Bei normalen Aktiengeschäften, wo man sich schon denkt, gerade eben auch eine deutsche Firma, das sollte seriös sein, sieht das für mich dann schon ein bisschen anders aus. Muss ich sagen.
Apropos Gier. Kurze Pause, dann gibt es den Kurzpass.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und mit dem Börsen-Jensi.
Ja, genau, da bin ich exakt gut auf. Ja, grundsätzlich Mathematik, ja, ein Steckenpferd eigentlich von mir, aber irgendwie an der Börse, ja. Da ist Michael Körner, glaube ich, eher ein Experte, viel, viel eher ein Experte. Na gut, wir schauen uns also die Spiele an diesem Wochenende, nicht alle, aber einige Spiele an diesem Wochenende an und beginnen mit dem Derby in Berlin, wo die Quoten bei einem ehemals befreundeten, also befreundet sind sie immer noch, aber eben nicht mehr liierten Wettbüro folgendermaßen aussehen. Hertha spielt zu Hause 3,5, wäre da die Quote 3,25. Gäbe es für ein Unentschieden und Moment, da haben wir hier 2,2 für einen Auswärtssieg von Union Berlin. Hertha hat 6 der letzten 8 Bundesligaspiele verloren. Ich weiß noch, dass Götze am Dienstag in der Konferenz dieses Spiel gegen Wolfsburg kommentieren musste. Er hat sich bis jetzt, glaube ich, nicht davon erholt. 9 Niederlagen nach 17 Bundesligaspielen, das gab es zuletzt 2014, 2015, mehr nur in der Abstiegssaison. Und was natürlich bedenklich ist, schon 8 Gegentore in den 2 Bundesligaspielen 2023. Da war eben dieses 0:5 gegen Wolfsburg dabei. Na, ich weiß nicht, was ich in Sachen Hertha positiv anführen soll, Markus. Gibt es vielleicht auch nichts, außer dass Derbys, Achtung, ihre eigenen Gesetze haben. Tipp 2.
Das ist sicherlich die größte Hoffnung, die Hertha hat, wenn man mal so ehrlich ist. 6 der letzten 8 Ligaspiele verloren, du hast es angesprochen, auf der anderen Seite Union mit 2 Siegen nach Rückstand an den letzten beiden Spieltagen und machen wir uns nichts vor, so ein Sieg nach Rückstand ist eigentlich das Beste, was es gibt, ja, weil es einem so diese Kraft gibt und man dann sich denkt, okay, wir müssen nur ein bisschen besser vielleicht ins nächste Spiel reinkommen, aber grundsätzlich wirft uns ein Rückstand nicht um und das ist ja schon so ein Thema, an dem einfach viele Mannschaften kranken, bei denen man das Gefühl hat, ah, da läuft was oder da geht was zusammen, dann kriegen sie einen Rückstand und dann bricht sofort wieder alles zusammen. Scheint bei Union nicht der Fall zu sein. Ich höre schon auf und sage
Tipp 2. Ja, bitte. Das Topspiel, Samstag 18.30 Uhr. Ich wollte dorthin gehen als Journalist, aber leider ist ganz Frankfurt, alle Reporter aus Frankfurt und keine Akkreditierung frei leider für Sportradio 360. Aber egal. Samstag 18.30 Uhr, also FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Seine meisten Heimsiege in der Bundesliga feierte der FC Bayern gegen wen? Ja, richtig, gegen Eintracht Frankfurt. 41. Nämlich, ich habe nicht ganz verstanden, die Aufregung um Serge Gnabry. Ja, fliegt er halt nach Paris. Ich meine, soll nichts Schlimmeres passieren. Und dann sagt Brazzo, an seinem Ruhetag soll man sich hinlegen, damit man für den nächsten Spieltag wieder fit ist. Also das fand ich ein bisschen 1998-ish. Aber vielleicht bin ich das nur so. Erstmals seit 8 Jahren blieb der FC Bayern mit diesen beiden 1:1, wo er natürlich in beiden Spielen die bessere Mannschaft war, in Leipzig und in zu Hause gegen Köln. Aber erstmals seit 2015 in den ersten beiden Spielen eines Kalenderjahres wohlgemerkt sieglos. Die Quoten sind eindeutig. 1,33 Bayern-Sieg, 6:1 unentschieden, 7,5 Auswärtssieg Frankfurt, sehe ich hier nicht. Ich dachte allerdings auch, dass Köln 6:1 verlieren wird. Bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ich sehe aber ein solides 3:1 für die Bayern.
Ich glaube, dass im Moment für die Bayern ein ganz wichtiges Thema der Spielverlauf ist. Und das hat man ja gegen Köln gesehen. Ich meine, idealer, als es für die Kölner lief, geht es ja fast gar nicht. Man geht früh in Führung, kann ab dann tatsächlich hinten drin stehen. Und dann sieht man eben, dass es aktuell oder schon seit Jahrhunderten, seit Erfindung des Fußballs nichts Schwierigeres gibt, als gegen eine Mannschaft, die da hinten drin am 16er steht, die das Ganze solide verteidigt, irgendwie durchzukommen. Okay, dass die Bayern lange gebraucht haben, um tatsächlich so einen Druck aufzubauen, wo der Ball ständig rechts und links am Torwart irgendwie ihm um die Ohren fliegt, ist auch klar. Das hätten sie sicherlich früher aufbauen können, weil da waren sie zu konzentriert und zu viele Fehlpässe fand ich da. Aber das ist dann ein anderes Thema. Sollte Frankfurt sowas Ähnliches gelingen, dann ist da natürlich alles möglich in diesem Spiel. Aber der normale Verlauf würde einem sagen, dass die Bayern darauf achten werden, eben den Gegner so nicht durchkommen zu lassen. darauf achten ist immer schön und gut und ein guter Vorsatz, wie man es dann umsetzt, ist die andere Frage. Aber mein Tipp wäre hier tatsächlich auch eher ein 2-1, 3-1 für die Bayern. Vielleicht noch kurz zu Serge Gnabry. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat es auf der Pressekonferenz ja ganz richtig gesagt. Er muss ja auch irgendwie verantworten und sagen, okay, ich habe den Spielern da freigegeben und er gibt denen da ja nicht frei, damit sie dann in ihrer Freizeit sich Flugstress und sowas antun. Und der Beruf des Models, wenn du jemanden fragst, der Model ist, der wird auch sagen, boah, das war ganz schön anstrengend, dieses Shooting oder so. Und dann macht Gnabry das eben, fliegt dahin, macht da so ein paar Fotos, schaut sich das an, was grundsätzlich, er ist sicherlich auch jetzt nicht mit dem eigenen Kleinwagen gefahren, sondern da eben hingeflogen und wahrscheinlich auch gut untergebracht.
Wann war das letzte gewesen. Mal, denkst du, dass Serge Gnabry in einem Kleinwagen gesessen ist?
Ich weiß es nicht.
Ich könnte aber wahrscheinlich hier sein.
Wahrscheinlich nicht nach Paris. Aber das ist ja ganz klar, dass sich der Boulevard da drauf stürzt und dann hast du eben so ein Bild und dann plötzlich sieht es halt einfach albern aus, wie er da mit seinem Angelhut da irgendwie in der Gegend steht, weil er am nächsten Tag schlicht und ergreifend nicht performt. Er war da nicht der Einzige, der gerade in der ersten Hälfte das nicht so hingekriegt hat. Aber wenn du eben dich so nach draußen lehnst, musst du damit rechnen, dass du es auch volle Breitseite abkriegst. Und unterm Strich, klar, redet dann jeder mit, merkt man ja, wir tun es auch, die erfahren sind und die genau wissen, wie man sich am Tag vor dem Bundesligaspiel eigentlich zu verhalten hat oder zwei Tage davor und wie anstrengend es sein kann, an der Pariser Modewoche irgendeinen Termin wahrzunehmen. Wenn er gut spielt, ist alles gut. Wenn nicht, wird man 1000 Gründe finden und sagen, dass das unprofessionell ist. Und so ist es dann letztendlich eben auch gelaufen. Das ist immer eine Justiz, wenn man so will, die ex post das Ganze von hinten raus bewertet und eben nicht von vornherein sagt, okay, du darfst da hin, das ist kein Problem oder du solltest da nicht hin.
Das ist Wahnsinn. Also Ex-Post ist ganz, ganz
krass. Eine meiner Lieblings- und eigentlich fast die einzige lateinische Formulierung und Floskel, die ich so verwende ab und zu. Ja. Also und sei es nur zu bestimmten Momenten im Podcast.
Das ist verrückt. Nun ja. Gut, also unser letztes Spiel ist Sonntag ebenfalls, 17.30 Uhr. Das schaut mir ein bisschen, und bitte noch nichts verraten, aber schaut nach einem Spiel aus, das vom Anchorman zusammengefasst werden können sollte. Es ist nämlich jenes zwischen Bayern 04 Leverkusen und Borussia Dortmund. Dortmund geht mir mittlerweile so kolossal auf den Sack. Ich kann's gar nicht sagen. Fast noch mehr als Nick Kyrgios, weil so viel Glück, wie die in Mainz gehabt haben, das ist eine 1-1-Partie und die muss auch so ausgehen. Und dann schießen sie wie aus dem Nichts und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Also ehrlich, toll, dass Sebastian Haller wieder da ist, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so gewollt war, wie mir es dann verkauft wurde, dass er den Ball da rüberköpft und Reiner macht den Ball rein. Wurscht. Leverkusen ist gut drauf. Quote 2,45, Heimsieg Leverkusen, 3,8 unentschieden, 2,62 Auswärtssieg. Dortmund, die Werkself, finde ich auch immer schön. Werkself, ist so großartig. Naja, zuletzt gegen Bochum, dritter Heimsieg in Folge für die Leverkusener. Und ich dachte ja, Xabi Alonso wird nicht funktionieren, aber schaut ja ganz gut aus. Vielleicht gibt es ja die große Renaissance in 4 der 5 Bundesliga-Heimspiele spielen unter Xabi Alonso ohne Gegentor geblieben. Ja, Florian Wirtz jetzt erstmals wieder in der Startelf. Da sind schon wieder Vergleiche herumgeflogen, die ich nicht ziehen möchte. Ja, ich würde mir einfach mal als Dämpfer für unsere Schwarze, ich bin ja den Dortmundern im Grunde genommen nicht abgeneigt, aber mir reicht's. Mich würde mir eine kleine Abreibung für unsere schwarz-gelben Freunde würde mir hier zu Pass kommen. Ich sag mal 2-1 Leverkusen.
Du hast ja angesprochen, mit Xabi Alonso, da bin ich schon auch
Wir waren doch alle skeptisch.
Absolut.
Ja. Bitte? Wir waren doch alle skeptisch irgendwie.
Wir sind es immer noch vielleicht sogar, aber dass dann eben gerade auch sowas rauskommt, wie jetzt in 4 der letzten 5 Spiele kein Gegentor kassiert, würde man jetzt auch nicht denken, dass das so die Kernkompetenz ist und dass er da so die Defensive tatsächlich hinbekommt. Bei Dortmund, du hast angesprochen, gab es 2 Siege jetzt in diesem Kalenderjahr. Wie die dann zustande gekommen sind, da können wir auch mit Otto Rehhagel argumentieren und sagen, das ist letztlich wurscht, das sind 6 Punkte, die sie da ins Ziel gebracht haben. Ich glaube, dass Leverkusen ein sehr ordentliches, gutes Spiel abliefern wird. Ich glaube, dass es sogar ein sehr ansehnliches Spiel sein wird.
Ja,
glaube ich. Aber am Ende wird es ein Sieg mit einem Torunterschied für den BVB sein.
Achtung. Nein.
Und damit Tipp 2 für mich.
Ja, warum auch nicht? Du, you are in the know. Und das war's, der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und mit dem Börsen-Jensi.
Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
Ja, Markus, ich habe es nicht angekündigt, weil ich weiß es ja nicht, aber wie nah an der Wahrheit liege ich mit meiner Vermutung, dass dieses Leverkusen-Dortmund-Spiel deines sein wird an diesem Wochenende?
Du könntest von der Wahrheit nicht weiter entfernt sein. Ich kümmere mich tatsächlich um Düsseldorf gegen Magdeburg zur Zeitpunkt der Aufnahme und der Ausstrahlung heutigen Freitag in der Konferenz der zweiten Liga und werde dann am Samstagabend Hannover gegen Kaiserslautern zusammenfassen, das wie immer von Stefan Hempel und Tusche. Hallo Tusche. Kommentiert wird Thorsten Matuschka. Und genau, das wird mein Wochenende sein.
Sind wir mit Tusche schon so weit? Ich hätte es nicht gewusst, dass es Thorsten Matuschka ist, aber sind wir schon so weit, dass ihn zu viele Leute bei seinem Nickname kennen, aber eben nicht mit seinem wirklichen Namen?
Ich glaube, es entwickelt sich immer mehr dahin, denn wenn du die Sendung guckst, wirst du fast nur Tusche hören. Also den Namen Tusche. Du wirst den Namen Thorsten Matuschka hört man fast nicht mehr. Also ich glaube fast, dass wir hier mittlerweile von einer eintragungspflichtigen Namensänderung sprechen.
Oh, ja, hat ein Freund von mir mal gemacht übrigens, der den, ich möchte sagen, unglücklichen Vornamen Adolf im Jahr 1968 verpasst bekommen hat von seinen Eltern, was schlicht und ergreifend Wahnsinn ist, ja. Das ist das Einzige, was ich durchgehen lasse. Wenn denn der Vater ebenfalls so hieß und das die Familientradition ist, die weitergegeben wird, meinetwegen. Aber der Adi hat sich das angeschaut, zu lange, aus seiner Sicht auch, und hat sich dann in Andi offiziell umbenennen lassen und fühlt sich jetzt, glaube ich, besser damit.
Andolf.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.